Heute ist Donnerstag, der 11. September 2025. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer.
Wie immer beginnen wir unser Programm mit einem Rückblick auf einige aktuelle Ereignisse. Das Thema unserer ersten Diskussion ist die Umbenennung des US-Verteidigungsministeriums in Kriegsministerium. Anschließend sprechen wir über einen seit langem bestehenden historischen Streit zwischen der Ukraine und Polen, der nun endlich beigelegt wird. Danach geht es um ein Dokument, das von 85 Klimawissenschaftlern als Reaktion auf den Klimawandelbericht der Trump-Regierung verfasst wurde. Und zum Schluss sprechen wir über den Kulturkanon der schwedischen Regierung, der aus 100 Werken, Marken und Ideen besteht, die die schwedische Identität definieren sollen. Überraschenderweise hat es aber nicht auf die Liste geschafft.
Ein Skandal.
Welche Story meinst du damit?
Na, aber natürlich.
Ah, der Kulturkanon der schwedischen Regierung. Ich verstehe. Wir werden später im Programm noch ausführlich darüber sprechen. Aber jetzt erzähl uns bitte, worum es im zweiten Teil des heutigen Programms geht.
Der Rest des Programms ist der deutschen Sprache und Kultur gewidmet. Die heutige Grammatiklektion konzentriert sich auf Coordinating Conjunctions. Wir sprechen über den Schrebergarten. Das ist ein kleines Stück Land, das man in Deutschland pachten kann, um Obst und Gemüse anzubauen und sich eine Auszeit vom städtischen Trubel zu gönnen. Für einige ist der Schrebergarten eine persönliche Oase, für andere der Inbegriff von Spießigkeit. Wenn man eigene Hühner und täglich frische Eier haben will, gibt es viel zu beachten. Jeder sollte sich über die Anfangskosten und Unterhaltskosten im Klaren sein. Auf jeden Fall muss man von zäher Natur sein. Und genau das ist die Redewendung dieser Woche.
Sehr gut. Los geht's.
Trump ordnet Umbenennung des Verteidigungsministeriums in Kriegsministerium an.
Am Freitag unterzeichnete US-Präsident Donald Trump ein Dekret, mit dem das Verteidigungsministerium wieder in Kriegsministerium umbenannt wurde. Dieser Begriff wurde bis kurz nach dem Zweiten Weltkrieg verwendet. Trump sagte, dass Verteidigungsministerium zu defensiv sei. Der Name Kriegsministerium sei eine Rückbesinnung auf frühere Zeiten, in denen die USA Kriege gewonnen hätten. Angesichts der aktuellen globalen Lage hält Trump den neuen Namen für sehr viel passender. Verteidigungsminister Pete Hegseth unterstützte die Umbenennung. Er erklärte, er wolle dem Ministerium wieder ein Kriegerethos verleihen, da die USA seit der Namensänderung zu Verteidigungsministerium keinen größeren Krieg mehr gewonnen hätten. Trump wiederholte auch seine Behauptung, mehrere Kriege beendet zu haben und versprach erneut, den anhaltenden Konflikt in der Ukraine zu lösen. Trump deutete Pläne an, die Namensänderung gesetzlich zu verankern. Doch dafür könnte die Zustimmung des Kongresses erforderlich sein. Die Demokraten verurteilten die Umbenennung und betonten, wie wichtig es sei, dass sich das Pentagon auf die nationale Sicherheit konzentriere und nicht auf politische Symbolik. Sie fordern, dass das Pentagon sich weiterhin an die Verfassung hält.
Trump will also das Verteidigungsministerium wieder in Kriegsministerium umbenennen. Das ist schon bizarr, findest du nicht?
Von außen betrachtet mag es bizarr wirken, aber für ihn ist es eine Botschaft, mit der er seine Anhänger mobilisieren will.
Und dann ist da seine noch bizarrere Behauptung, dass die USA seit dem Zweiten Weltkrieg in keinem Krieg mehr ums Gewinnen gekämpft haben. Das ist echt eine grobe Vereinfachung.
Für jedes komplexe Problem gibt es eine klare, einfache Lösung. Und die ist falsch.
Ah, das berühmte Zitat von Mencken.
Ja, als ob eine Namensänderung das Militär verändern würde.
Ehrlich gesagt glaube ich, dass Trump das Militär wirklich verändert. Letzte Woche hat die Militärakademie West Point eine Auszeichnungsveranstaltung für den Schauspieler Tom Hanks abgesagt. Hanks setzt sich seit langem für Kriegsveteranen ein. Das ist ein ganz offensichtliches Zugeständnis an Trump, da Hanks Joe Biden unterstützt hatte. Wenn sich West Point den politischen Verhältnissen beugt, dann würde ich schon sagen, dass sich das Militär verändert.
Und wenn wir sehen, wie das Militär die Straßen amerikanischer Städte patrouilliert, ja, vielleicht hast du recht.
Die Ukraine und Polen legen einen Streit aus dem Zweiten Weltkrieg bei.
In einem wichtigen Schritt zur Aufarbeitung eines langjährigen historischen Konflikts wurden die sterblichen Überreste von 42 Polen, die vor 80 Jahren in einem Massengrab begraben wurden, nun mit Würde beigesetzt. Sie erhielten Einzelgräber mit Kreuzen und Namenstafeln. Die Zeremonie in der Nähe eines verlassenen polnischen Dorfes in der Westukraine bot den Angehörigen die Möglichkeit, Abschied zu nehmen und beinhaltete eine gemeinsame katholische und orthodoxe Totenmesse. Die Zeremonie sollte einen Streitpunkt zwischen der Ukraine und ihrem wichtigen Verbündeten Polen beilegen. Kern des Konflikts sind Massaker aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, die während heftiger Auseinandersetzungen zwischen polnischen und ukrainischen Widerstandsgruppen verübt worden waren. Die nun beerdigten polnischen Dorfbewohner waren vor 80 Jahren von Nationalisten der ukrainischen aufständischen Armee ermordet worden. Polen warf der Ukraine vor, Kriegsverbrechen zu vertuschen. Die Ukraine hingegen sieht ihre nationalistische Bewegung als Helden. Jetzt, da die Ukraine versucht, der EU beizutreten, hat sie sich zur Versöhnung bereit erklärt. Eine neue Regelung sieht vor, dass Überreste aus ukrainischen Massengräbern, die höchstwahrscheinlich ethnischen Polen zuzuordnen sind, zur Identifizierung nach Polen gebracht und anschließend in der Ukraine beigesetzt werden. Ukrainische und polnische Regierungsvertreter haben die große symbolische Bedeutung dieses Prozesses betont.
Es ist sicherlich ein bedeutender Moment für die Versöhnung zwischen den beiden Ländern. Es war definitiv eine komplizierte Geschichte, voller geheimer Absprachen und Morde mit tragischen Verlusten.
Tragische Verluste ist eine Untertreibung. Historiker schätzen, dass Zehntausende polnischer Zivilisten in diesen Massakern getötet wurden. Und in diesem ersten Massengrab wurden auch Überreste von Frauen und Kindern gefunden. Es war also nicht nur ein Krieg zwischen zwei Armeen.
Aber wie die Historiker sagen, müssen wir auch anerkennen, dass einige dieser Dörfer Zentren der polnischen Untergrundbewegung waren, die mit der sowjetischen Geheimpolizei gegen ukrainische Partisanen kollaboriert hat. Haben wir das nicht damals im Geschichtsunterricht in der Schule gelernt?
Ja, eine echte Versöhnung erfordert eine vollständige Aufarbeitung der Geschichte und die Anerkennung der Massaker an Dorfbewohnern und aller damit verbundenen Umstände. Aber es ist auch sehr wichtig zu verhindern, dass Russland ein Geschenk in Form von Spannungen zwischen der Ukraine und Polen erhält.
Ich verstehe, dass Polen ein wichtiger Verbündeter ist und dass militärische Hilfe für die Ukraine über Polen fließt. Aber hier darf es nicht nur um politische Opportunität gehen.
Natürlich nicht. Aber selbst wenn dies durch politische Opportunität ausgelöst wurde, ist es ein guter Anfang, finde ich.
Da hast du recht. Diese beiden Länder haben einen schwierigen Balanceakt zu bewältigen. Zwischen ihrer gegenwärtigen Allianz und der Aufarbeitung historischer Ungerechtigkeiten. Klimaforscher kritisieren den Klimawandelbericht der Trump-Regierung.
Mehr als 85 Klimaforscher haben dem US-amerikanischen Energieministerium über 400 Seiten mit Kommentaren zu einem Klimawandelbericht der Trump-Regierung vorgelegt. Den Wissenschaftlern zufolge enthält der Bericht, der von bekannten Klimawandelskeptikern verfasst wurde, falsche Darstellungen von Klimadaten und suggeriert sogar potenzielle Vorteile des Klimawandels. Zu den Hauptkritikpunkten zählen Ungenauigkeiten über den Anstieg des Meeresspiegels und die Darstellung von Kohlendioxid als positiv für die Landwirtschaft. Die Forscher bezeichnen den Bericht als extrem irreführend und bemängeln das Fehlen eines Peer Reviews. Ihre Kommentare widerlegen den Bericht der Regierung äußerst detailliert. Die Forscher befürchten, der Bericht könne den Eindruck erwecken, es gebe eine Debatte, was politische Entscheidungen beeinflussen könnte. Die Wissenschaftler weisen auf gravierende Falschdarstellungen und aus dem Zusammenhang gerissene Zitate hin und warnen davor, dass diese Fehlinformationen eine Aufhebung wichtiger Umweltvorschriften zur Folge haben könnten. In ihren Kommentaren betonen die Forscher, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Gefahren des Klimawandels unumstritten sind.
Wir wissen doch bereits, dass die US-Regierung versucht, den Klimawandel herunterzuspielen. Das ist nichts Neues, oder? Aber jetzt beziehen führende Klimaforscher Stellung gegen Trumps War on Climate.
Ich kann nicht sagen, dass ich überrascht über diesen Bericht bin. Politiker greifen gern zu irreführenden Informationen, um ihre politischen Ziele zu erreichen. Sie versuchen, Zweifel aufkommen zu lassen, wo es eigentlich keine geben sollte.
Genau. Der Bericht suggeriert, dass der Klimawandel positive Auswirkungen haben könnte. Was absurd ist. Er macht seriöse Wissenschaft lächerlich.
Vielleicht glauben einige Politiker wirklich, dass man verschiedene Perspektiven abwägen muss. Auch wenn das bedeutet, Daten falsch darzustellen.
Das rechtfertigt es nicht, die Öffentlichkeit in die Irre zu führen. Es gibt einen wissenschaftlichen Konsens und die Regierung sollte ihre politischen Entscheidungen auf diesen Konsens stützen und nicht auf ausgesuchte Daten.
Das wäre sicher besser für uns alle.
Kritik am Kulturkanon der rechtsgerichteten schwedischen Regierung.
Die schwedische Regierung hat einen Kulturkanon vorgestellt, der aus 100 Werken, Marken und Ideen besteht, die die schwedische Identität definieren sollen. Der Historiker Lars Trägard präsentierte diese Liste des schwedischen Kulturerbes auf einer Pressekonferenz in Uppsala. Die Liste wird von der Regierungskoalition unterstützt, der auch die nationalistischen Schwedendemokraten angehören. Erwähnenswerte Einträge auf der Liste sind unter anderem der Nobelpreis, Pippi Langstrumpf, IKEA, Ingmar Bergmans Film Das siebente Siegel aus dem Jahr 1957 und die Gustav Vasa Bibel aus dem Jahr 1541. Überraschend ist jedoch das Fehlen von ABBA, einem weltweit anerkannten Symbol der schwedischen Kultur. Der Kulturkanon wurde auch wegen seiner mangelnden religiösen Vielfalt und der Nichtberücksichtigung der Beiträge von indigenen Gruppen und der zugewanderten Bevölkerung Schwedens kritisiert. Trotz der Kritik, die das Projekt als nationalistisch bezeichnete, verteidigte die Regierung die Initiative als essentiell für das Verständnis des kulturellen Gefüges Schwedens, insbesondere für Neuankömmlinge.
Also ich finde die Idee ziemlich absurd, eine ganze Kultur auf nur 100 Beiträge zu reduzieren, ist doch total unrealistisch.
Ich denke, sie wollten damit eine gemeinsame Identität schaffen, vor allem für Menschen, die neu in Schweden sind. Das könnte ihnen helfen, sich mehr mit der schwedischen Kultur verbunden zu fühlen.
Das verstehe ich, aber ABBA auszuklammern? Also bitte. ABBA wurde fälschlicherweise für nicht teilnahmeberechtigt erklärt, da eine Richtlinie besagt, dass kulturelle Beiträge mindestens 50 Jahre alt sein müssen. Aber die Gruppe wurde 1972 gegründet und erfüllt somit diese Bedingung.
Du nimmst das jetzt persönlich, oder?
Jawohl, das tue ich. Ich mag ABBA. Ich bin mit ABBA aufgewachsen.
Ich mag ABBA auch, aber sie erfüllen diese Bedingung gerade mal so. Ist es nicht vernünftig, sich stärker auf historische Beiträge zu konzentrieren?
Findest du eine Bibel aus dem 16. Jahrhundert ernsthaft wichtiger für die gemeinsame kulturelle Identität als ein weltweit anerkanntes Kultursymbol? Das macht doch keinen Sinn.
Ich denke, beim Kulturkanon geht es um Beiträge, die wirklich typisch für die schwedische Kultur sind und nicht einfach nur um etwas, was irgendwann mal sehr populär war.
Vielleicht war die Absicht gut, aber sich allein auf die Vergangenheit zu stützen, kann in der heutigen kulturell und religiös so vielfältigen Gesellschaft Schwedens leicht zur Ausgrenzung führen. Coordinating Conjunctions. Der Schrebergarten.
In Deutschland gibt es viele Leute, die gerne gärtnern. Wer auf dem Land lebt, wohnt meistens in einem Haus mit einem großen Garten. Aber in der Stadt sieht es oft anders aus. Trotzdem haben Städter die Möglichkeit, dem Lieblingshobby der Deutschen nachzugehen. Die Lösung ist der sogenannte Schrebergarten.
Schrebergärten sind der Inbegriff von Spießigkeit. Ich würde mir niemals einen zulegen, sondern lieber aufs Gärtnern verzichten.
Jetzt mach mal halblang. Wo kommt denn deine Abneigung her? Ich hätte sehr gerne einen Schrebergarten. Oder zumindest die Aussicht, dass ich in nicht allzu ferner Zukunft einen bekommen könnte.
Wieso? Schrebergärten gibt es doch wie Sand am Meer in Deutschland. Da wird sich schon noch einer für dich finden.
So einfach ist es leider nicht. In Berlin stehen ungefähr 15.000 Menschen auf der Warteliste. Und es kann bis zu 12 Jahre dauern, bis endlich ein Garten frei wird.
Und das, obwohl sich die Gärten fast immer an eher unvorteilhaften Orten befinden, zum Beispiel entlang von Bahnschienen oder an einer Autobahn? Ich habe mich oft gefragt, warum man sie nicht in schöneren Gegenden plant, sondern immer auf Landstrichen, die für nichts anderes zu gebrauchen sind.
Du hast dir die Frage gerade selbst beantwortet, denn genau das ist die Antwort. Mit dem Land neben einer Bahnstrecke in Stadtnähe war damals nichts anderes planbar als Schrebergärten.
Warum war? Wie alt ist denn das Konzept der Schrebergärten?
Es entstand im 19. Jahrhundert, während der industriellen Revolution. Die städtischen Grünflächen verschwanden und mussten Fabriken weichen. Trotzdem wollte man die Arbeiterklasse ermutigen, ihr eigenes Obst und Gemüse anzubauen.
Damals diente der Schrebergarten also zur Selbstversorgung. Aber heute ist er eher ein Hobby.
Genau, und ein Ort für eine Auszeit vom städtischen Trubel. Dass ab und zu eine Bahn vorbeifährt, stört nicht weiter.
Ich habe gehört, dass es strikte Regeln gibt und dass pingelig darauf geachtet wird, dass diese auch eingehalten werden. Wenn man aus der Reihe tanzt, wird man sofort von seinem Nachbarn verpfiffen.
Also, es stimmt, dass es Regeln in einer Schrebergartenkolonie gibt.
Allein bei diesem Wort Schrebergartenkolonie bekomme ich schlechte Laune.
Es gibt Regeln, denn am Ende ist der Schrebergarten öffentliches Land. Man kann den Garten für eine geringe Gebühr pachten, um ihn zu kultivieren. Aber man darf darauf nicht alles machen, was man vielleicht möchte, sondern muss sich an Regeln halten.
Welche Regeln gibt es denn?
Es muss mindestens ein Drittel der Fläche bewirtschaftet werden, in dem etwas angebaut wird. Der Garten muss einsehbar sein und die Heckenhöhe darf 1,50 Meter nicht überschreiten. Außerdem müssen Ruhezeiten eingehalten werden.
Vielleicht lasse ich mich doch auf eine Warteliste setzen, denn wer weiß, wie ich in 12 Jahren darüber denke. Von zäher Natur sein. To be resilient. To be a tough cookie. Eigene Hühner. Es gibt doch nichts Besseres als gute, frische Eier am Morgen. Ich will auch einfach wieder autarker, eigenständiger und unabhängiger vom Supermarkt werden. Ich wollte eigentlich schon immer irgendwie einen eigenen Hof mit frischer Milch und Eiern. Wie das eben damals so war, als der Mensch noch von zäherer Natur war und seine eigenen Lebensmittel herstellte. Aber ich spüre, du wirst mir das wieder ausreden.
Ganz und gar nicht. Aber du hattest doch noch nie Hühner. Also ein paar Fragen werden wohl erlaubt sein, oder?
Sicher. Ich bin mir bewusst, dass die Anfangskosten hoch sein werden. Aber ist dir eigentlich klar, wie viel ein Ei momentan kostet?
Sehr viel. Ich kann dir aber versichern, dass du mit eigenen Hühnern kein Geld sparen wirst. Also wenn das dein Grund ist, brauchen wir gar nicht weiterzureden.
Nein, nein, es geht mir vor allem um Qualität. Frische Eier sind ja nun wirklich buchstäblich das Gelbe vom Ei.
Also, möchtest du Zwiehühner in deinem Hühnerstall haben?
Was sind Zwiehühner?
Das sind Hühnerrassen, die du sowohl für die Eierproduktion als auch für die Fleischproduktion verwenden kannst.
Nee, nee, ich will nur Eier.
Ich frage nur, weil du gesagt hast, du wolltest von zäher Natur und kein Supermarktraubtier mehr sein. Aber so weit geht es dir dann wohl doch nicht.
Ich will keine Hühner schlachten. Ich will Eier und den Hühnern soll es gut bei mir gehen.
Gut zu wissen. Der Gesetzgeber schreibt mindestens 1 Quadratmeter pro 6 Hühner vor.
Um Gottes Willen. Ich will keine Legebatterie. Meine Hühner sollen schön viel Platz zum Scharren haben.
In diesem Fall brauchst du einen zugluftfreien Stall mit Sitzstangen und Legenestern. Du brauchst Platz im Freien mit Staubbad und mit einem Zaun, um die Hühner vor Raubtieren zu schützen. Dazu kommen Stroh, frisches Wasser und Spezialfutter und Kalkgrit für die Eierschalenbildung.
Das kann ich alles bauen und besorgen. Kein Problem.
Die Hühnerrasse, die du auswählst, muss in Deutschland witterungsbedingt von zäher Natur sein. Zum Glück gibt es in Deutschland über 180 Hühnerrassen.
Welche Hühnerrassen halten denn die Bauern so?
Kommerzielle Eier- und Hühnerfleischproduzenten halten hybride Rassen zur Gewinnmaximierung. Die Bestandserhaltung der Hühnerrassen liegt in den Händen der Hobbyhalter.
Was schlägst du denn so vor für einen Anfänger?
Ich schlage dir 3 Arten vor, die von zäher Natur sind. Das deutsche Lachshuhn, Vorwerkhühner oder der deutsche Sperber oder Ramelslohr.
Brauche ich einen Hahn?
Nee, aber du musst sie bei deiner lokalen Behörde und bei der Tierseuchenkasse anmelden. Du brauchst für die regelmäßigen Impfungen und Entwurmungen einen Tierarzt. Das ist alles mit Kosten verbunden.
Das ist schon wesentlich mehr Aufwand.
Hühner brauchen auch tägliche Pflege. Der Stall muss sauber sein. Du musst schon von zäher Natur sein. Und dann musst du natürlich auch vor der Vogelgrippe auf der Hut sein. Wildvögel können deine Hühner ganz leicht anstecken. Du bist ja plötzlich so still.
Hast du eigentlich Hühner, Jana?
Nee, ich hole mir jede Woche 1 Dutzend Bio-Eier von freilaufenden Hühnern vom örtlichen Bauern für 7 €. Ja, wie immer, sehr interessante Themen, obwohl ich sagen muss, dass mir vieles große Sorgen macht, von der Umbenennung des Kriegsministeriums bis hin zur Verleumdung des Klimawandels. Immerhin arbeitet man woanders die Geschichte auf. Und ich glaube, dass wir vielleicht, wenn wir uns tatsächlich so um unsere eigenen Gemeinden kümmern, dass wir vielleicht da einen Anfang machen können. Mir hat das gefallen mit den Schrebergärten, mal selber was anbauen, vielleicht sogar selber Hühner halten, wer weiß.
Toller Punkt. Hühner halten und Schrebergärten, das kann man vielleicht sogar verbinden. Ich weiß nicht, wie die Regeln genau aussehen, aber vielleicht gibt es ja Schrebergärten, die auch eine gewisse Art an Hühnerhaltung erlauben. Wäre zumindest mal eine Überlegung, sich da mal schlau zu machen, denn Eierpreise von 7 Euro für ein Dutzend, das schlägt sich schon ganz gut nieder über die Zeit. Jedenfalls hat es wieder Spaß gemacht. Das war die Episode 479 und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Woche und sage bis dahin tschüss.
Bis dann.